Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Danke, Hubert, für diese Leitung, die mit Weisheit der Erfahrung spricht. Wir finden ja immer in Gottes Wort die Ermutigung und die Ermahnung. Das gehört zusammen. Das ist ganz wichtig. Wer glaubt, nur mit Ermutigung durchs Leben zu gehen, wird relativ schnell eine Bananenschale vorfinden. Und wer meint, nur Ermahnungen zu müssen, der wird bald keine Zuhörer mehr haben. Und daher ist diese Ermutigung und Ermahnung so wichtig und danke, dass ich da teilhaben durfte. Das Thema heute der Predigt heißt Brennen für das Leben. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, hat Augustinus einmal gesagt. Augustinus war Bischof von Hippo, das ist heute in Algerien, er hat 400 nach Christi gelebt, war ein weiser Mann. Und mit diesem Ausspruch möchte ich ein bisschen in die Zeit hineingehen, was vor 500 Jahren circa die Täufer, die Vorgänger der Freikirchen, durchlebt haben oder was sie in der Bibel heraus entdeckt haben, wie sie wieder die Bibel neu gelesen haben, zu erkennen, was ist hier Gottes Reden mit uns. Wir haben ja diese Bünde, diese Vereinbarungen oder Testament oder Hinterlassenschaft Gottes im Alten Testament mit Noah, mit Abraham, mit Mose. Im Neuen Testament schließt Gott einen Bund mit Jesus Christus. Das heißt, alle, die an Jesus Christus sind, sind sozusagen in dieser neuen Vereinbarung drinnen. Wenn wir eine Vereinbarung schreiben, sind da zwei beteiligt, die vereinbaren etwas. Wir nennen es Testament oder Bund. Ja, das heißt, Gott schließt einen neuen Bund mit seinem Volk, mit all jenen, die wiedergeboren sind, die sich zu diesem Jesus Christus bekennen und ihm nachfolgen. Und in dieser Nachfolge liegt eigentlich schon die gesamte Weisheit drinnen, weil Jesus Christus nicht gesagt hat, ich sage euch, wie es geht, sondern er hat es uns vorgelebt. Er ist vor uns gegangen. Er ist vor uns marschiert und hat es uns vorgelebt und hat gezeigt, schaut her, es ist ein Weg, der nicht so einfach ist. Es ist manchmal ein steiniger Weg. Es ist sicher ein schmaler Weg. Und er hat gesagt, jeder, der mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich. Nicht das von Jesus, das können wir nie tragen, aber jeder sein eigenes Kreuz. Und wie ich so dran gedacht habe, Josef, wie du gesagt hast, dass du ins Krankenhaus gehst, habe ich mir gedacht, Gott weiß es. Und das genügt. Denn wir haben so viele, wir haben 6300 Verheißungen in seinem Wort, 6300 Verheißungen, wo Gott sagt, ich lasse dich nicht alleine, denn du bist mein. Also er ist immer mit uns, egal wie der Weg ausschaut. Und wir haben uns so gedacht beim Herfahren, die Gerti und ich, meine Gattin, es hat geschneit und da ist mehr Schnee wie in Linz, da ist weniger. Und der Schneepflug fährt und streut Salz und die Autobahn ist frei und die Straßen sind frei. Also, und wenn dir wo was passiert, kommt die Rettung gleich. Also wir leben in einem Land in Freiheit und Frieden und Wohlstand, dass wir vor lauter Danken gar nicht mehr zum Essen kommen. Unglaublich. Es ist wirklich, wenn man das sieht und wenn man im Fernsehen auftritt und dann sieht, welche Not die Christen in der Welt leiden. Es gab noch nie so eine Christenverfolgung wie derzeit. Wenn man sieht in Syrien wieder, wo jetzt also die Türkei an der Grenze gegen die Kurden kämpft und so weiter. Die Zivilisten sind die Leidtragenden. Da sind so viele Christen auch dabei, aber auch Moslems und andere. Es geht um Menschen, es geht um Gottes Geschöpfe. Ja, wir haben alle einen Gott, der uns geschaffen hat. Und da möchte ich ein bisschen in dieses Thema hineingehen, Brennen für das Leben. Das hat ja auch eine Mehrfachbedeutung, weil Brennen, das Erste, wie wir gesagt haben, Augustinus sagt, du musst brennen. Wenn du heute von Jesus erzählst, dann wirst du das auch mit einem brennenden Herzen tun, weil du erfahren hast, was Jesus für dich getan hat. Und wenn ich von was begeistert bin, dann erzähle ich das auch mit Begeisterung und nicht mit hängendem Kopf. Ja? Diese Begeisterung, dass wir Jesus an unserer Seite haben, dass Gott es weiß, denn wir sind seine Kinder, wir dürfen, wie wir gelesen haben, gesungen haben in dem Lied von Christoph Zehntner, in der Stille angekommen, wir dürfen Vater sagen, heißt es in diesem Lied. Ja, in der letzten Strophe, glaube ich, ist es, ja. Wir dürfen Vater sagen. Und wir lesen doch in Matthäus, wo es heißt, ein Vater gibt seinem Kind nicht einen Stein, wenn es um Brot bittet. Ja. Wie liebevoll ist der Vater. Wie liebevoll ist unser Vater im Himmel für uns. Er möchte das Beste. Aber er hat auch einen Plan. Und dieser Plan heißt nicht, ich setze euch in ein Land, wo es euch nur gut geht. Ich setze euch in ein Land, wo ihr das Wasser aufdreht und es kommt nicht eine dunkle Brühe heraus, sondern ein wunderbares Qualitätswasser zum Trinken. Ich setze euch in ein Land, wo nicht die Panzer auf der Straße fahren, wo nicht Krieg herrscht. Ich setze euch in ein Land mit Wohlstand, ja, wo Milch und Honig fließt. Dort setze ich euch hin. Und die Aufgabe ist umso schwieriger, dort Jesus zu bezeugen. Denn da sind wir schon fast saturiert. Da geht es uns schon fast so gut, dass wir gar nicht mehr dran denken, Jesus gibt's auch noch. Das ist die Gefahr, die wir haben. Das ist die Gefahr, die nicht die Christen haben, die verfolgt werden in Syrien oder sonst irgendwo, von Boko Haram in Afrika oder sonst irgendwo. Das ist unser Hauptproblem, dass es uns zu gut geht. Denn da denkt man an Jesus dann ganz am Schluss, nicht als erstes. Aber wir sind so privilegiert worden, dass wir zuerst an Jesus denken könnten, denn er hat uns alles andere hinzugetan. Es heißt ja im Wort so, ja, trachtet zuerst nach dem Wort Gottes und alles andere wird hinzugetan. Das steht ja wortwörtlich drin, das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung, Gott sorgt für uns, das hat er gemacht, ich glaube, wir dürfen dankbar sein, ja, und dann sagt er, okay, das habe ich jetzt gemacht für euch. Und jetzt schauen wir, was macht ihr für mich. Da wird es dann schon wieder ein bisschen dünner, die Suppe. Ja? Das heißt, er soll uns hier auch wieder ermahnen. Er ermutigt uns, indem dass er alles für uns gegeben hat. Jesus hat alles für uns getan. Das ist eine Ermutigung. Ja? Wir dürfen in der Ewigkeit in der Nähe Gottes sein. Weil wenn wir in die Ewigkeit gehen, ist Jesus unser Rechtsanwalt, der vor dem Tor steht und sagt, und hier ist Gott. Du brauchst nicht ins Gericht. Aber wer nicht an Jesus glaubt, der ist bereits im Gericht. Und dieses Thema Brennen für das Leben, das hier natürlich mehr drinnen hat, im Wort für etwas Brennen begeistert sein, hat aber auch wiederum nicht nur die Ermutigung, sondern die Ermahnung drinnen, dass viele, viele Christen, vor allem die Täufer in der Gründerzeit, am Scheiterhaufen gebrannt haben, weil sie erkannt haben, was Jesus Christus für sie getan hat und weil sie gesagt haben, aber von dem, den ich erkannt habe, von dem kann ich nicht mehr lassen. Und da mussten sie auf den Scheiterhaufen. Da wurden sie bei lebendigem Leib verbrannt. Welch privilegierte Zeit, in der wir heute leben. Was hat uns Gott alles geschenkt, dass es uns so gut gehen darf? Und die Christen damals haben gesagt, ich bleibe an Jesus. Ich verleugne nicht Jesus. Und wenn es mein Leben hier kostet, denn eines weiß ich, er hat mir ja das ewige Leben geschenkt. Und da sind wir jetzt beim Wort Leben, bei Brennen für das Leben. Wir bejahen das Leben. Es ist ein Geschenk Gottes, das wir bekommen haben. Aber wir wissen, wir haben ewiges Leben. Das ist das Entscheidende. Ich sage immer gerne in der Schule, also Tiere haben keine Seele, aber Menschen haben Seele. Ja, das heißt, denn die Seele ist das, was in die Ewigkeit zu Gott geht. Alles andere, naja, der Körper besteht aus so viel Wasser und Knochen und Fleisch und was weiß ich was ist. Das ist da für die irdische Zeit. Da hat uns Gott einen Körper gegeben, den brauchen wir, so sind wir, das passt. Zum Glück schaut jeder anders aus, keiner schaut gleich aus wie der andere. Ja. Also Gott ist ja ein Kreationist, also er lässt sich ja was einfallen, ja, macht jeden einmalig, das ist ja auch wunderbar. Ja. Und das ewige Leben ist uns verheißen, jenen, die an Gott glauben und an Jesus sind. Das ist das Entscheidende. Dafür beginnen wir unser Leben mit Christus und folgen ihm nach. Man könnte vor lauter Dankbarkeit gar nicht mehr zum Arbeiten kommen, weil man ja, wenn man wirklich sieht, wie es uns gut geht, und es ist einfach unglaublich. Ja. Aber wir haben in der Geschichte natürlich, und aus der Geschichte lernen wir, es gibt ja oft Leute, die sagen, ja, die Bibel ist nur ein Geschichtsbuch. Sie haben recht, die Bibel ist auch ein Geschichtsbuch, denn Gott ist der Herr der Geschichte und sonst niemand. Ja. Aber es gehört auch dazu. Aber wenn ich alleine schon zur Geschichte die 6300 Verheißungen gegenüberstelle, dann weiß ich nicht, ob ich den Schwerpunkt auf die Geschichte lege oder den Schwerpunkt auf Gottes Reden, auf die Liebe zu den Menschen. Und damals war es natürlich für die Christen sehr, sehr schwer. Denn es gab natürlich, gerade im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, also um 1500 herum, wir kennen uns ja ein bisschen durch die Vorträge in der Geschichte aus, ja, die Zeit, wo die römische Kirche, das heißt das Papsttum, bestimmt hat, wir verwalten das Heil. Wir sagen, wo es lang geht. Die Bibel kam auf den Index Romanus, auf eine Liste der verbotenen Bücher. Niemand darf in der Bibel lesen, außer der Klerus. Naja, der Klerus, die Priesterschaft, der niedere Klerus, das heißt die Priester und Pfarrer, die haben weder Latein können, daher haben sie die Bibel auch nicht lesen können. Sie haben halt ein paar Geschichten von den Heiligen gesprochen und die Maria war ganz wichtig und damit ist es genug. Wie privilegiert sind wir heute? Wir gehen in jedes Geschäft und kaufen uns jede Bibel, wie wir wollen. Ich war die Priscil Regetz. Kennen die meisten von euch. Die ist Missionarin in Istanbul und ich war in Istanbul mit ihr. Und dann gehen wir auf der Hauptverkehrsstraße zum Taksimplatz rauf. Ist dort ein christlicher Bücherladen mitten in Istanbul? Und da kaufen die Leute Bibeln ein. So viele Leute habe ich da in Österreich noch nicht Bibel kaufen gesehen wie dort in Istanbul. Gut, Istanbul ist eine größere Stadt mit der Umgebung. Ich glaube, ich weiß nicht, 12 Millionen Einwohner oder was. Die kaufen Bibeln, wickeln sie ein, verstecken sie es und gehen raus, wie wenn nichts wäre. Wie privilegiert sind wir? Wir sind nicht verfolgt, wenn wir in der Bibel lesen. Ja, wir sind sogar als Freikirchen anerkannte Kirche. Was für ein Privileg. Was hat Gott hier für ein rechtliches Tor geöffnet für uns, dass wir gleichwertig anerkannt sind? Was machen wir daraus? Ist die Frage. Diese Zeit damals war insofern schwierig, weil alles, was nicht nach dem der römischen Kirche vorgegeben war, war der Häresie, war Ketzerei, das heißt, du wirst verurteilt. Und das war natürlich insofern eine sehr schwierige Zeit, weil damals die Inquisition vorgeherrscht hat. Das heißt, die Inquisition war Gerichtsbarkeit der römischen Kirche für den Klerus, für die Priesterschaft, eher für die Bischöfe und für Äbte, wenn sie nicht auf Linie blieben. Aber die hat man dann ausgedehnt auf alle anderen, auf all jene, die nicht das, was die römische Kirche vorgibt, glauben. Und da gehören wir alle hinein. Und damals waren auch alle Täufer darinnen. Und wenn man weiß, dass 1525 die Täuferbewegung entstanden ist, 21. Januar 1525, die erste Taufe der Neuzeit, die erste Taufe war ja vor 2000 Jahren, Johannes der Täufer taufte Jesus Christus, also nicht ein Baby, sondern einen erwachsenen Menschen. Da leitet man ja auch die Erwachsenen- und Glaubenstaufe ab, ja. Also vor 500 Jahren die erste Taufe und dann, das war 1525 und bis 1528 waren die meisten Täuferführer bereits am Scheiterhaufen verbrannt. 3 Jahre später hat die Inquisition volles Programm gemacht. 3 Jahre. In diesen 3 Jahren haben die Täufer eine weltweite Bewegung durch Gott geschaffen, die heute über 700 Millionen Nachfolger hat. Die Freikirchen und alle, die sich zu den Freikirchen zählen, sind heute 700 Millionen. In 3 Jahren. Was für ein Segen. Ist es nicht ein bisschen ein Vorbild für uns auch zu sagen, Moment, wir kennen das. Die haben in 3 Jahren nur wirken können, weil sie verfolgt wurden, weil sie am Schein in der Verfolgung, das muss man ja noch dazu sagen, ist ja nicht so, wie wir da gemütlich leben und wie es uns gut geht und so weiter, sondern da hast du immer aufpassen müssen, dass jetzt nicht irgendeiner kommt und dich also denunziert und dann bist du gleich am Scheiterhaufen. Nein, die sind in die Schweinestelle gegangen, dort haben sie Bibel lesen können, weil in die Schweinestelle hat keiner vermutet, dass sie dort Bibel lesen. Sie sind in den Wald gegangen, ja, und haben im Wald im Dickicht Bibel gelesen, damit sie nicht verfolgt werden. Das muss man sich einmal vor Augen halten. Und in 3 Jahren waren alle die damaligen Führer der Täuferbewegung am Scheiterhaufen. Welch gesegnete Zeit haben wir? Ist uns das bewusst? Wie schaut es bei uns aus? Müssen wir uns da immer wieder auch vor Augen halten und sagen, okay, ist unser Tun auch mit einem brennenden Herzen, ja, brennen wir auch für dieses ewige Leben? Gehen wir auch zu den Menschen und sagen ihnen, naja, du kommst wie jeder andere auch in die Ewigkeit. Das ist verheißen. Die Frage ist nur die entscheidende, in Gottes Nähe oder in Gottes Ferne. Das legst du selber fest. Gottes Nähe heißt, bei Gott sein, Gottes Ferne nennt die Bibel die Hölle. Du kannst das aussuchen, wohin du möchtest. Aber entscheiden musst du. Und wenn ich das jedem sage, ja, beginnt er wenigstens nachzudenken, naja, wenn da was wahr ist dran, dann kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Wenn da was wahr ist, was der da sagt, ja, oder was die da sagt, dann muss ich mindestens einmal nachdenken oder mindestens einmal prüfen, was in dem Wort steht, ob das stimmt. Denn nicht, was ich sage, ist entscheidend, sondern prüfet und das Gute behaltet, heißt, lies nach, prüfe, schau dir das an. Das ist die entscheidende Frage. Wie die Täufer damals begründet worden sind, wie ich gesagt habe, am 21. Jänner 1525 in der Schweiz, also Zürich und Zollikon, im Haus von Felix Manz. Felix Manz, die Mutter hat ein Haus gehabt dort und da haben sie die Täufer getroffen. Sie haben sie ja immer mit Huldrich Zwingli, das war der Stadtpfarrer vom Stadtmünster, getroffen. Der hat 1522 die Reformation eingeführt in der Schweiz, in Zürich. Da haben sie sich getroffen und haben immer disputiert. Konrad Grebel, der Gründervater der Täufer, hat ja in Wien studiert auf der Universität, wo heute die Akademie der Wissenschaften ist. Und kürzlich haben wir ja Gedenktafel eröffnet unter Zwingli und Leibniz, damit man sich erinnert, dass hier Konrad Grebel, der Begründer der Täuferbewegung, dort studiert hat. Und Zwingli auch. Und die zwei kannten sich von Wien, vom Studium und haben viel miteinander disputiert, sich auseinandergesetzt über Gottes Wort. Das ist wichtig. Die Diskussion, so wie es wir kennen aus den Hauskreisen, ich gehe davon aus, dass jeder in einem Hauskreis ist von euch, das ist ganz wichtig, denn da kann ich mich auseinandersetzen, da kann ich über Gottes Wort disputieren, da kann ich reden darüber, Fragen stellen, das ist in einer Gemeinde halt nicht so möglich, im Gottesdienst nur weniger, da höre ich die Botschaft, da höre ich die Predigt, da spricht Gott durch sein Wort, aber jetzt muss ich mich auseinandersetzen damit. Und da ist sozusagen dieser Hauskreis wichtig. Und sie trafen sich dort an diesem 21. Jänner. Da waren über 40 Leute, so wie wir heute beisammen. Und da sagt also der Georg K. Jakob heißt er, später wurde er Jörg Blaurock genannt. Man hat es mit den Namen nicht so gehabt, weil John Wycliffe kommt aus Wycliffe, jetzt hat man ihn halt John Wycliffe genannt, der John aus Wycliffe. Also das war so üblich. Mit den Namen ist es sehr schwierig, wenn man da in der Geschichte ein bisschen forscht. Aber Jörg Blaurock geht zu Konrad Grebel und sagt, er war ein römisch-katholischer Priester aus Graubünden und hat durchs Bibellesen herausgefunden und gesagt, also ich sehe, ich muss mich taufen lassen. Ich bin zwar als Baby getauft, aber ich habe erkannt, dass ich mich taufen lassen muss. Bitte tauf mich. Das war die erste Glaubenstaufe. Und dann hat Jörg Blaurock die 40 Anwesenden getauft und das war sozusagen der Beginn der Täuferbewegung. Da hat es keine Basin gegeben oder sonst irgendein See oder was, sondern der hat einen Schöpflöffel genommen mit Wasser, hat das übers Haupt geschüttet und die Sache war erledigt. Das sind äußere Zeichen. Also wir sind oft viel zu sehr auf äußere Zeichen. Wenn ich so dran denke, dass es in Gemeinden Diskussionen gibt, ob man ein Ohrringel tragen darf oder die Frauen ein Kopftuch oder sonst irgendwelche Dinge, denke ich mir, haben wir keine anderen Sorgen, als solche Dinge in den Vordergrund zu stellen. Haben wir zu wenig gelesen in Gottes Wort, was uns wichtig ist? Dass wir uns auf Nebensächlichkeiten aufhängen. Aber oft werden diese Nebensächlichkeiten in den Vordergrund gerückt und da sieht man, wie der Satan dann wirkt, dass auf einmal dies eine Theologie sein soll. Ja, ob ich ein Kopftuch trage oder nicht. Völlig unbedeutend. Entscheidend ist die Liebe Jesu. Das ist entscheidend. Jesus hat es uns vorgelebt und wir sollen das nachmachen. Na, und diese Gruppe traf sich und auf einmal kommt es zu einer entscheidenden theologischen, inhaltlichen Auseinandersetzung. Konrad Grebel und Felix Manz, Blaug und so weiter, sagen zu Zwingli, also die entscheidende Frage einer Gemeinde, was ist denn Gemeinde? Das war das Thema. Dort gab es die Spaltung. Was ist Gemeinde? Na, damals war es ja üblich, dass man Gemeinde ist. Staat und Kirche gehören zusammen. Wir sind da Mitglied, weil wir da eingeschrieben sind. Ja, viele sind als Kinder getauft und daher Mitglied und das passt so. Und die Täufer sagen, wir sehen die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufenen. Das heißt, Gemeinde sind jene, die aktiv Jesus Christus nachfolgen, die das, was da drinnen steht, auch innen im Herzen tragen, die das, was im Wort Gottes steht, auch leben. Ja, diese griechische Gedankenwelt, in der wir leben. Wir können über Gott und die Welt reden, aber beides hat nichts miteinander zu tun. Ja? Nein, die jüdische Gedankenwelt. Gott und ich, wir sind eins. Er lebt in mir, wie du so schön gesagt hast, Hubert, heute. Platz für Jesus. Jesus lebt in uns. Gott nimmt Wohnung in uns. Ja? Und wir sollen ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Das ist die entscheidende Frage. Und da hat sich damals zwischen den Calvinisten hat man es nur genannt, also später dann Reformierten in der Schweiz, dem evangelischen Block sozusagen, der Täuferblock herausgebildet. Und dann war natürlich das nächste Thema gleich die Taufe, aber die Taufe war nicht der erste Grund der Trennung. Der erste Grund der Trennung war, Gemeinde ist eine Vereinigung der Herausgerufenen. Ein Club, eine Zusammenkunft, wie egal man es nennt, das ist Gemeinde. Ja, und das war natürlich eine andere Sichtweise bei Zwingli und bei seinen Leuten. Natürlich hat Zwingli in der damaligen Zeit noch den Rat der Stadt Zürich an seiner Seite gehabt. Und deshalb waren die Täufer verfolgt. Weil dann, wie das war, kam die große Herausforderung, dass der Rat von Zürich, also der Stadtrat, wie man heute sagen würde, ja, ein Mandat, das ein Gesetz erlassen hat, dass die Taufverweigerung von neugeborenen Kindern, die sie innerhalb von 14 Tagen taufen lassen müssen, sonst müssen sie das Land verlassen. Du kommst von heute auf morgen in so eine Situation. Konrad Grebel ist ja am 6. Jänner 1525, also genau in der Zeit, seine Tochter Rahel geboren worden. Und jetzt steht er mit seinem kleinen Baby da und sagt, der Stadt sagt, wenn ich jetzt das Baby nicht taufen lasse, muss ich die Stadt verlassen. Und das gilt für alle weiteren Täufer. Und da mussten sie fliehen. Und dann heißt es, jetzt kannst du dein Hab und Gut verlassen. Wenn du von heute auf morgen dein Land verlässt, deinen Hof, dann kannst du ausrechnen, was du für einen Preis erlöst, dass es dann gut geht, oder? Das kannst du nicht mehr verschleudern. Da kannst du nicht mehr schauen, ich muss schnell weg, denn innerhalb von wenigen Tagen bin ich dann im Kerkerturm. Und das Kind wird weggenommen und wird woanders dann römisch-katholisch erzogen. Das war die Nächstenliebe Jesu, wie man es damals verstanden hat. Und diese Vertreibung der Täufer war so brutal, dass man sie dann wieder Täufer genannt hat, nämlich als Schimpfwort. Ja? Man hat sie alle, warum? Weil sie als Baby getauft worden sind, haben gesagt, jetzt lassen sie sie noch einmal taufen, jetzt sind sie wieder Täufer. Und so hat man sie sozusagen gleich mal im Bausch und Bogen ein bisschen diskreditiert. Passt auch noch dazu, da haben wir gleich ein Feindbild geschaffen. Also alles, was so Wiedertäufer sind, ist unser Feindbild. Alle anderen gehören zusammen. Und da haben die Täufer große Fluchtwelle beginnen müssen. Schon alleine aus dieser Sichtweise, weil sie Gottes Wort zur Hand genommen haben und studiert haben. Ja, Felix Manz, der damals in dessen Haus von der Mutter diese Gründung und diese Taufe war, ja, ist es erst am Märtyrer bereits am 5. Jänner 1527 in der Limmat, das ist der Fluss bei Zürich, ertränkt worden. In der damaligen Zeit hat es ja drei Strafen gegeben. Für die Männer aufhorchen, war der Scheiterhaufen und die Köpfung. Für die Frauen aufhorchen, war die Ertränkung. Das war Gesetz. Aussuchen hat man können in Bayern zum Beispiel. Du hast, wenn du als Wiedertäufer gefangen genommen wurdest, hast du aussuchen können, ob du geköpft oder am Scheiterhaufen kommst. Deshalb, weil wenn du widerrufst, wirst du geköpft, wenn du nicht widerrufst, wirst du verbrannt. Also, dass du des Todes bist, ist sowieso klar, aber die Frage war nur, in welcher Form. Also man war schon sehr gnädig auch. Und Felix Manz wurde ertränkt, um zu zeigen, na, wie gehen wir mit euch um? Die Frauenstrafe kommt auf Felix Manz. Ja? Das war ja unglaublich. Ja? Sie hatten ja damals auch diese Hauskreise oder Bibelkreise, wie wir sagen. Ja? Konrad Grebel und Felix Manz. Der Konrad Grebel war ein Neutestamentler, also er hat Griechisch, das Neue Testament aus der griechischen Ursprache heraus im Hauskreis rezitiert und besprochen. Und Konrad Grebel war Neutestament und Felix Manz war ein Alttestamentler, der hat Hebräisch, der hat das Alte Testament in der Originalsprache in Hebräisch in seinem Hauskreis diskutiert. Also so gründlich sind die mit Gottes Wort umgegangen, weil sie das studiert hatten vorher als Theologen, ja, musste ja Hebräisch und Griechisch machen, damit du aus der Originalsprache. Warum? Weil die Sprache selber auch eine eigene Bewandtnis hat. Später haben wir dann mit Martin Luther die deutsche Sprache erfahren dürfen. Die hat es ja nicht gegeben. Jeder hat in seiner Regionalsprache gesprochen, wie wir also hier in Oberösterreich Oberösterreich sprechen. Oder Luther hat das Neue Testament, das erste damals übersetzt, 1522, war das im September in der sächsischen Kanzleisprache. Also das heißt, es war so wie bei uns Mundart. Na, Vorarlbergerisch weiß ich nicht, ob jeder gleich versteht von uns. Also dann schuf Luther, da ist ihm ganz eine große Arbeit gelungen mit seinen Leuten, Philipp Melanchthon und vielen anderen, 1534 dann das, die ganze Bibel in einer Sprache, in einer Hochsprache, so wie wir das heute sprechen. Ja, eine große Sache. Diese Radikalität der Täufer hat ja damals den dritten Flügel der Täuferbewegung sozusagen geschaffen. Wir haben ja drei Flügel in der Reformation gehabt. Vorreformation wissen wir, John Wycliffe, Jan Hus, das waren Vorkämpfer. Jan Hus ist verbrannt worden am Scheiterhaufen beim Konzil in Konstanz, ja, 1415. Und nun beginnt am 31. Oktober 1517 mit der Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luther gegen den Ablass, gegen diese Schräglage der Kirche. Es gab ja keine Priesterausbildung damals. Das Bischofsamt wurde ja gekauft, Simonie, Korruption, so ist das, hat das funktioniert. Also so wie heute, dass man sagt, da tust du Theologie studieren und dann kriegst du einen Priesterjob oder sonst irgendwas. Das gab's ja nicht. Also sehen wir natürlich, dass jene, die sich immer mehr und mehr mit der Bibel befasst haben, immer mehr und mehr gesehen haben, na Moment, die Kirche, die von Gottes Wort spricht, die lebt das nicht, die bringt uns nicht den Inhalt, also was soll das? Dadurch ist diese Reformation in dieser Breite ausgewachsen. In der Schweiz die Reformierten, dann der zweite Flügel und eben dann in der Schweiz die Täufer, der dritte Flügel. Das hat weltweit natürlich eine ganz, ganz große Verbreitung gefunden, weil der Buchdruck, der ja 1450 von Johannes Gutenberg erfunden wurde, dann so richtig da war. Und so hat man zum Beispiel von Martin Luther ein Traktat, man hat das Traktate genannt, man hat noch kein Buch gebunden, sondern man hat ein paar Seiten gemacht und das hat man dann verschickt. 17.000 Exemplare von einem Exemplar an alle Universitäten, alle Studenten, das heißt an all jene, die lesen haben können, die sozusagen die Opinion Leader, die Meinungsmacher in der Gesellschaft, die haben das vorgegeben. Und so kam es zu dieser großen Auseinandersetzung, wobei die Solis der Reformation für alle gleich waren. Das heißt, diese theologischen Grundsätze, und um die geht es ja auch. Das heißt, was für Grundsätze haben wir? Das heißt, sola scriptura, auch wenn es verboten ist, im Wort Gottes zu lesen, nach der römischen Kirche, hier spricht Gott mit uns. Gott hat dieses Neue Testament, diesen Vertrag mit uns gemacht, also diese Vereinbarung, da steht alles drin, wie er das meint. Ja, wo soll ich sonst lesen, wenn ich nicht in der Bibel lese? Für uns ist das Selbstverständlichkeit. Damals, wer eine Bibel besaß, kam auf den Scheiterhaufen, ist verfolgt worden von der römischen Kirche. Welch eine privilegierte Zeit haben wir heute. Ist uns das bewusst? Wir werden gar nicht verfolgt, wenn wir in der Bibel lesen. Wir denken gar nicht mehr daran, dass das gegeben hat, dass das war. Also sola scriptura, allein die Heilige Schrift ist der Maßstab. Denn der Papst und die Konzilien können irren, aber die Bibel irrt nicht, denn es ist immer gleich. Daher haben wir hier eine Autorität. Wer Gott als seine Autorität anerkennt, anerkennt die Theologie. Theo, Gott, Logo, Logos, das Wort, Gottes Wort. Anerkennt, dass Gott hier durch sein Wort spricht. Sola fide, durch den Glauben sind wir gerecht, nicht durch Werke. Früher hat man geglaubt, Ablassung, das ist ja heute auch noch so, man zahlt für eine Totenmesse oder sonst irgendwas, ja, dass der Priester eine Amtshandlung für mich tut und dann zahle ich dafür. Das ist alles Ablass. Das ist heute genauso wie damals. Nur heute wird es nicht mehr so tituliert, wir sind so saturiert, dass uns das schon fast egal ist. Ja, aber es ist nichts anderes. Ja. Aber der Glaube ist die entscheidende Frage, ob ich das glaube. Glauben heißt Vertrauen. Vertraue ich das, was Gott in seinem Wort mir sagt, und halte ich mich daran? Sola gratia, allein durch Gnade sind wir gerettet. In solus Christus, allein Jesus Christus, nicht Maria. Nicht die Heiligen, Ambrosius, Hieronymus, Antonius und wie sie alle heißen. Nein, Jesus Christus alleine. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Absolutheitsanspruch Jesus Christus, an dem sich sehr viele Geister scheiden. Und am Schluss haben wir dann noch die Soli Deo Gloria. Das heißt, alles was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Die Musik heute macht es zur Ehre Gottes. Um uns zu erfreuen, um uns mitzunehmen in diesen Lobpreis für Gott. Corrie de Boom hat einmal gesagt, wer singt, der betet doppelt. Also der Lobpreis. Alleine die gehaltvollen Texte, die wir da jetzt vom Christoph Zehntner, das letzte Lied in der Stille angekommen, ja, wenn man alleine den Text horcht und sich verinnerlicht, was wunderbares Geschenk hat Gott durch Menschen geschaffen, sich Texte zu schreiben. Ja? Anton Bruckner hat immer unter seine Kompositionen hingeschrieben, wenn er Symphonie geschrieben hat, hat er hingeschrieben, Soli Deo Gloria. Zur Ehre Gottes hat man gefragt, Meister, kannst du nicht dem Kaiser mal eine Symphonie widmen? Hat er gesagt, vom Kaiser habe ich meine Gaben nicht erhalten. Soli Deo Gloria, von Gott habe ich sie erhalten. Also was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird hinzugetan. Ist uns das bewusst, dass wir so leben, dass wir auch so handeln? Denn alles, was wir über Christus stellen, ist Gott, Götzendienst. Und wir leben in der Kultur der Götzen. Das muss uns auch bewusst sein. Braucht man den Fernseher auftragen oder Zeitung aufschlagen? Ja? Das ist die entscheidende Frage. Aber die Täufer hatten damals kein Recht zu leben. Sie sind verfolgt worden. Man hat es dann noch im Augsburger Religionsfrieden, cuius regio, eius religio, festgelegt, wessen Herrschaft, dessen Glaube. Die meisten Fürsten waren entweder römisch-katholisch oder Protestanten oder Reformierte. Für Täufer war kein Platz. Daher sind sie geflohen. Die einen nach Norden rauf, nach Friesland, wo später dann die Mennoniten entstanden sind. Die anderen nach Vorarlberg, Tirol und von Tirol, Rattenberg, dann auf die Flüsse rauf durch Oberösterreich, Niederösterreich, Kremstein und dann zu Fuß nach Nikolsburg rauf. Das waren die zwei großen Täuferwellen, wo tausende Täufer fliehen mussten. Jetzt muss man sich vorstellen, die haben ja nur 3 Jahre Zeit gehabt, bis 1528 die Täuferbewegung sich zu verbreiten. Aber warum sind tausende Menschen, in Nikolsburg haben 45.000 Täufer gelebt dann, damals, relativ kurz drauf, nach der Verfolgung? Weil Gottes Wort die Sprengkraft war, weil die Menschen erkannt haben, ja Moment, da steht ja was drinnen, was wir bisher noch nie gehört haben. Wir haben immer vom strafenden Gott, vom bösen Gott, der uns straft, gehört. Jetzt hören wir vom liebenden Gott, jetzt hören wir von Verheißungen, jetzt hören wir Dinge, die wir nie gekannt haben. Und das hat tausende Menschen zu Jesus gebracht, weil sie es gehört haben und weil es ihnen gesagt wurde. Wie geht es uns da? Wenn wir einkaufen, dass wir an Gottes Segen wünschen, wird das mit einem in Gespräch kommen und so weiter. Oft haben wir so eine Hemmschwelle, das ist oft so interessant. Wir denken oft, wir werden belächelt, wenn wir von Jesus sprechen. Glaubt mir, wir werden eher beneidet als belächelt. Auch wenn sie vielleicht darüber lachen. Aber innerlich schaut es anders aus. Also da haben wir viel mehr Selbstsicherheit. Da können wir ganz in Ruhe von Jesus erzählen. Da können wir ganz in Ruhe unser Leben Jesus widmen. Ja? Weil er in uns ist, weil er in uns wohnt und er hat uns ja verheißen, wenn wir wo nicht weiter wissen, dann schenkt er uns den Heiligen Geist, der wird uns das offenbaren, dass wir das weiter sagen. Das ist das Wunderbare. Das heißt, diese Theologie, dieses Erkennen, was im Wort Gottes drinnen steht, das kann ich nur, wenn ich im Wort Gottes lese. Das heißt, ich sollte mir das aneignen, dass ich darin lese und Gott wird uns glücklich schätzen. Natürlich gab es bei den Täufern auch Zwistigkeiten, die Auseinandersetzung, die gibt es überall. Das hat schon begonnen in Nikolsburg, wie bald der Sir Hubmeier gesagt hat, naja, wir dürfen uns auch mit der Waffe verteidigen, mit dem Schwert. Hans Hutt hat gesagt, oder Jakob Hutter dann, nein, wir dürfen uns nur ohne Gewalt verteidigen. Wir müssen, wer die linke, halt die rechte Backe auch hin. Da gab es dann die Schwertler und Stäbler, hat man es dann genannt bei den Hutterern, diese Trennung. Schwertler, die mit der Waffe, die Stäbler, der Hirtenstab. Das war dann, da gibt es die Schwärmer, da gibt es die Spiritualisten, da gibt es die Gütergemeinschaft, da gibt es so viel verschiedene. Wir kennen ja die Amish-People und was weiß ich, was da alles gibt. Also ganz verschiedenste Ausprägungen. Und wenn man ein bisschen herumschaut im Reich Gottes, naja, der Herr hat wirklich viel Geduld mit uns. Weil wir uns auf solche Äußerlichkeiten hin konzentrieren. Weil wir glauben, wir dürfen mit keinem Traktor fahren, sondern nur mit einem Pferd, mit Anhänger fahren. Na, wo steht denn das im Wort Gottes? Wo? Das muss man zuerst einer zeigen. Ob jemand ein Ohrringerl tragen darf oder nicht? Oder eine Frau ein Kopftuch in der Gemeinde? Wo steht das? Das wird alles immer mehr und mehr in den Vordergrund gedrückt, aber Gottes Liebe und Gottes Wort in den Hintergrund. Und da müssen wir aufräumen, mit uns selber, in uns selbst, mit unserer eigenen Gedankenwelt zu sagen, konzentrieren wir uns mehr. Die Trennung von Kirche und Staat, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Damals war die Staatsgewalt, cuius regio, eius religio, wessen Fürst, dessen Glaube. Du hast 2 Möglichkeiten gehabt. Entweder du konvertierst und sagst, okay, nimm den Glauben an des Fürstenhauses, oder du wanderst aus. Du bist nicht mehr am Scheiterhaufen gekommen. Außer du warst Täufer, weil für die war kein Platz. Aber du konntest konvertieren. Von römisch-katholischem Gebiet in einen des Lutheraner oder in einen der Calvinisten, also der Reformierten. Das hast du aussuchen können, aber du kannst nicht einfach gehen. Weil du bist Leibeigener, du musst zuerst alles verkaufen, du musst dich freikaufen. Dann hast du nichts gehabt, aber frei warst. Dann hast du gehen können. Das war die Situation damals. In welcher privilegierten Zeit leben wir heute? Ist uns bewusst, was das heißt, Trennung von Kirche und Staat? Dass der Staat nicht sagt, wie wir zu leben haben und was wir zu glauben haben, sondern dass der Staat sagt, wir garantieren dafür, Shimon Peres, der israelische Präsident, hat einmal gesagt, hätten wir die 10 Gebote Gottes nicht, hätten wir Anarchie. Was weiser Ausspruch. Die ganze Rechtssicherheit beruht auf die 10 Gebote Gottes, die Jesus Christus in 2 fokussiert hat. Liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus geht sogar so weit und sagt, die Feindesliebe ist entscheidend. Das heißt, wir haben von Jesus alles vorbekommen. Er hat uns alles gesagt. Diese Glaubensfreiheit, diese Gewissensfreiheit, die die Teufel erkämpft haben, das gab es ja damals nicht. Jeder hat von Gott ein Gewissen bekommen, das ist eine der Offenbarungen, der 7 Offenbarungsstufen Gottes, dass wir mit dem Gewissen umgehen, erkennen dürfen, was uns Gott sagt und das dann auch leben. Die Verfassung in den USA, die Religionsfreiheit, auf die sich so viele berufen, die ist von einem Täufer, von einem Baptisten, von Roger Williams begründet worden. Das waren Täufer, ja. Die USA sagt immer, wir haben Religionsfreiheit. Ja, das waren die Täufer. Die Täufer haben das in die Verfassung der USA hineingebracht. Diese Glaubens- und Erwachsenentaufe, die wir schon angesprochen haben, diese Religionsmündigkeit, die wir heute im Gesetz haben mit 14 Jahren, das beruht auf die Täufer. Das waren alles die Täufer, die das alles mit ihrem Blut bezeugt haben. Dass wir in der Bibel lesen dürfen. Der Index Romanus wurde erst beim Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 bis 1965, war das Zweite Vatikanum, von der Liste der verbotenen Bücher gestrichen. Da stehen 6000 Bücher drauf, die niemand lesen darf. Und da war die Bibel drauf, bis 1962 bitte. Ist uns das bewusst? Also wir brauchen uns da nicht jetzt in irgendeiner Form in einen Stolz zu begeben, weil das wäre Hochmut zu sagen, nein, man versteht schon oft, dass in der römisch-katholischen Kirche die Bibel nicht so im Vordergrund ist. Weil es war ja verboten. Das ist ja, das wird ja sehr viel in Traditionen gegeben. Ja. Das heißt, die aktive Jesus-Nachfolge, das war den Täufern wichtig. Dafür sind sie auf den Scheiterhaufen gegangen. Dafür sind sie geköpft worden. Dafür sind sie in die Faultürme geworfen worden. Peter Riedemann, der Täufer, ist in Gmunden jahrelang im Gefängnis gesessen. Ja. Wir haben viele, viele. Ja. In Weizenkirchen ein Vikar, der also am Scheiterhaufen verbrannt worden ist, weil er Jesus Christus nachlebt. Weil unser Herz brennt, wollen wir von Jesus Christus erzählen. Weil unser Herz brennt, weil wir das im Herzen haben, weil wir wissen, was Jesus Christus für uns getan hat, dass wir ewiges Leben haben. Wir haben ewiges Leben durch Jesus Christus, sonst hätten wir es nicht. Wenn nicht er sein Blut am Kreuz vergossen hätte, hätten wir nicht ewiges Leben. So hat Gott es hingerichtet. Das hat Jesus Christus getan für uns. So sehr hat Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3,16, wie der Hubert heute schon gesagt hat. Diese Glaubensfreiheit, alles das, was für uns so selbstverständlich ist, das musste sehr, sehr teuer erkauft werden. Ermutigungen am laufenden Band. Und da steht aber auch eine Ermahnung drinnen, weil das gehört zusammen. Wir lesen das in der Offenbarung 3,14,16, da heißt es, und der Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist eine Ermahnung. Im Zuge dessen, wenn wir uns das anschauen, was die Geschwister damals erlitten haben, dass sie Jesus Christus bekannt gemacht haben. Mögest du in der Atmosphäre des Gebetes leben und dieses Brennen in deinem Herzen auch zur täglichen Realität werden lassen, dass du die Liebe Jesu den Menschen weitergibst. Denn Gott hat dich auserwählt, hier in dieser Region. Amen.